geht nichts darüber, über die Kopfhörer zu hören, wie du genüsslich Chips verspeist.
Und nicht irgendwelche. Das ist meine Einstiegsfrage. Ist es legitim, Chips mit Currywurstgeschmack zu essen? Passt das? Ist das ein Verstoß? Ist das wie über eine rote Ampel zu fahren oder jemanden zu erschießen? Oder darf man das?
Das ist absolut widerlich. Ich hab die irgendwann vor kurzem selbst gekauft, muss ich zugeben. Und ich glaube, ich habe dir sogar davon erzählt. Ich weiß es nicht. Weil ich einfach total neugierig war, nachdem ich diese Packung im Laden gesehen habe. Aber ich habe mich beim Essen immer so ein bisschen schuldig gefühlt. Und ganz ehrlich, so geil waren sie auch nicht. Und fand ich persönlich.
Also ich mache normalerweise immer einen Bogen um alles, was jetzt irgendwie noch nach Smoky, fleischig, Barbecue oder wie auch immer schmeckt und hier noch Schinkengeschmack mit rein flavern, so, ist eigentlich nicht mein Ding. Ich habe neulich mal diese Sucuk Ninja Balls da, Käsebälle ausprobiert, die waren irgendwie auch drüber, aber irgendwie auch geil, auf so einer perversen Art. Aber jetzt hier bei diesen Currywurst-Chips muss ich sagen, ich bin komplett enttäuscht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich wollte eigentlich eher so sweet scharfe nehmen. Keine Ahnung, wie die heißen. Also so ein bisschen orientalisch gewürzt oder so. Und die kenne ich, die sind auf jeden Fall gut. Und die jetzt sind nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt. Also die schmecken nicht nach Bratwurst, auch eigentlich nicht nach Curry.
Ich fand sie auch nicht geil. Vielleicht. Die hatten eher so eine seltsame Süße, wenn ich mich richtig erinnere. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch nicht der allergrößte Currywurst-Fan, deswegen vielleicht bin ich da auch einfach nicht die Zielgruppe, aber ich fand sie auf jeden Fall auch nicht geil.
Bin ich eigentlich auch nicht, aber ich finde, so ein paar Mal im Jahr geht eine Currywurst auf jeden Fall klar.
Ich habe bestimmt schon, weiß ich nicht, 2-3 Jahre keine gegessen, also es geht klar, ja, aber wenn es irgendwie, weiß ich nicht, Chips-Frisch-Döner-Geschmack, das wäre eher mein Ding, das wäre auch mein Untergang wahrscheinlich. Aber, wie gesagt, Currywurst, naja, egal.
Ein Verbrechen für viele Kulinarier da
draußen.
Ein
Verbrechen am Gaumen, aber, definitiv.
Ja. Ein Verbrechen am Gaumen, aber zum Thema Verbrechen, was hast du denn heute so dabei?
Ja, wir sprechen heute nicht über kulinarische Verbrechen. Tatsächlich haben wir heute eine kleine Premiere, weil heute tatsächlich der erste Fall sein wird, der keine definitive Auflösung bietet. Wir hatten bisher immer Fälle, wo ich dir einen Täter präsentieren konnte. Es gab ein, zwei Fälle oder beziehungsweise einen, wo es vielleicht etwas unbefriedigend war, wo du die Frage aufgeworfen hast, war sie es oder war sie es nicht? Vielleicht steckte was anderes dahinter. Heute stellt sich diese Frage gar nicht, weil wir einfach keinen Täter haben und du als True-Crime-Neuling wirst das wahrscheinlich trotzdem wissen. Ich sag's trotzdem, man nennt das Cold Case, also ungelöste Fälle, die noch auf ihre Auflösung warten. Aber obwohl es keinen Täter gibt, ist der Fall noch nicht mal ein Cold Case, weil nämlich er offiziell als Selbstmord gewertet worden ist und deswegen die Nachforschungen eingestellt wurden. Das heißt, es wird auch nicht mehr aktiv daran gearbeitet. Wir werden wahrscheinlich niemals erfahren, ob es nicht doch ein Verbrechen war. Ich werde dir aber auch erzählen, warum ich davon ausgehe, dass es ein Mord war und kein Selbstmord.
Jetzt musst du mich nochmal ganz kurz abholen. Es ist kein Cold Case. Besser gesagt, er wurde aufgeklärt in dem Sinne, als dass es als Selbstmord deklariert wurde.
Genau, also Cold Case beschreibt einfach einen unaufgeklärten Mord. Das bedeutet, es wird immer wieder an dieser Akte gearbeitet. Also der wird niemals geschlossen. Du weißt, in Deutschland und auch in den meisten anderen Ländern, Mord verjährt nicht. Das heißt, wenn ein Tod als Mord deklariert ist und auch wenn er nicht geklärt wird, es wird immer wieder geguckt, kann man es doch nochmal auswerten? Gibt es Spuren, die vielleicht mit neuer Technik auf einmal Sinn ergeben? DNA-Spuren, die man heutzutage auswerten kann, die man vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht auswerten konnte oder. Dieser Fall ist allerdings, wie gesagt, als Selbstmord deklariert worden, dadurch geschlossen. Die damals gesicherten Spuren sind auch allesamt vernichtet worden. Also es gibt im Prinzip nichts mehr, womit man arbeiten könnte heutzutage. Aber ich bin sicherlich nicht der Einzige, der denkt, dass da ein Fehler gemacht wurde in der Deklaration.
Okay, verstehe. Aber nur nochmal, damit ich es verstehe, offiziell ist es also Selbstmord gewesen.
Genau.
Und der ist definitiv kein Cold Case, weil er insofern abgeschlossen ist.
Genau. Genau.
Okay.
Ja, das bedeutet im Prinzip nur, dass einfach nie wieder irgendwelche aktiven Ermittlungen daran geführt werden. Also nur der Zufall könnte jetzt entscheiden oder beziehungsweise da zu einer Auflösung führen, wenn es überhaupt eine gibt.
Okay, verstehe.
Ja, wir machen eine kleine Zeitreise. Ich meine, das liegt in der Natur der Sache, denn wir sprechen ja von vergangenen Taten, von geschehenen Fällen. Heute springen wir ins Jahr 1995 und zwar zum 3.6.1995. Das ist ein Samstag und wir springen in die 28. Etage des Oslo Plaza Hotels, eines Glaskastens, ein sehr imposantes Gebäude. Ich habe gelesen, es ist das zweithöchste Gebäude in Norwegen. Ich bin nicht sicher, ob es noch stimmt oder ob es nur zum damaligen Zeitpunkt der Fall war. Aber es ist ein imposantes, gläsernes Ungetüm, das da in Oslo steht. Und in dieser 28. Etage, im Zimmer 2805, wohnt seit 3 Tagen eine junge Frau, die unter dem Namen Jennifer Fergate am 31.05., also wie gesagt 3 Tage zuvor, einem Mittwoch in dieses Hotel eingecheckt hat. Sie wohnte ein wenig unauffällig. In diesen 3 Tagen wurde sie nur 2-mal gesehen. Die ganze Zeit hängt das Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür. Sie hat einmal den Room-Service bemüht. Und im Hotel kommt langsam die Frage auf, was es mit dieser Frau auf sich hat, weil, wie gesagt, die Bediensteten sehen sie nicht. Es fällt auf, dass sie keine Anzahlung geleistet hat, kleine offene Rechnungen noch nicht beglichen wurden und dass auch die Angaben auf dem Anmeldeformular, die sie ausgefüllt hat, komisch sind, beziehungsweise es wurde kein Ausweis hinterlegt, um ihre Anmeldung zu verifizieren, wie das ja in Hotels eigentlich zum Ton gehört. Man will also ein bisschen nachforschen. Man will ein bisschen nachforschen.
Direkt dazu, darf ich dazu vielleicht ganz kurz da einhaken an der Stelle? Du hast mir ja auch diesen Anmeldeschein zugeschickt als Foto. Wie immer hast du mich ja netterweise mit so ein bisschen Bildmaterial vorher ausgestattet, damit ich mir schon mal Gedanken machen kann. Ja, genau. Und da fällt mir doch gleich ein bei dem Namen, dass dort Jennifer and Louis Fergate steht.
Ja.
Und gleichzeitig eine, ich glaube, belgische Adresse.
Ja, also diese Jennifer Fergate hatte im Vorfeld zu ihrem Besuch in Oslo telefonisch das Zimmer reserviert, hatte da allerdings erst den Namen, also einen anderen Namen, Fergate, also quasi einen ähnlich klingenden Namen, aber anders geschrieben, angegeben. Und dann später nochmal darauf verwiesen, dass auch ihr Mann sie begleiten würde. Bei der Anmeldung dann den Namen so geschrieben, wie wir ihn auf dem Anmeldeformular vor uns sehen, also anders als er eigentlich bei der Reservierung durchgegeben worden ist. Das hätte die Hotelangestellten schon stutzig machen können, aber an dem Tag war wohl besonders viel los und die waren einfach nur froh, dass sie den Check-in durchgezogen haben, sodass dann keiner besonders genau hingeguckt hat.
Okay, aber trotzdem jetzt mal die Frage. Also hier sind ja zum einen gedruckte Daten drauf und auf der anderen Seite auch handschriftlich. Was heißt das jetzt genau? Also dieses Handschriftliche, wurde das am Tag des Check-ins erstellt oder ergänzt?
Genau.
Oder wie kann ich mir das vom Ablauf genau vorstellen?
Genau, also das war quasi ein vorausgefülltes Formular. Also die maschinengeschriebenen Teile wurden im Vorfeld ausgefüllt. Da siehst du zum Beispiel auch eine Firma, für die sie anscheinend arbeitet, ihren Namen und das Check-in-Datum. Und sie hat dann handschriftlich diese anderen Ergänzungen vorgenommen, also ihr Geburtsdatum und ihre Adresse und Postcode und Telefonnummer. Ich kann einfach mal vorausschicken, dass nichts davon stimmt. Also
okay.
Diese Adresse, die auf den belgischen Ort Verlaine verweist, existiert nicht in Verlaine. Es gibt eine Straße, die Rue de la Station, also ich hoffe, ich habe es nicht ganz falsch ausgesprochen, quasi Bahnhofsstraße, etwas ähnlich geschrieben wie das, was sie auf diesem Zettel ausgefüllt hat, aber auch da versandet die Spur, also als dann später nach ihr dort verhandelt wurde, der regionale Postcode stimmt auch nicht und auch ihr Geburtsdatum wird angezweifelt, denn laut dem wäre sie 21 zum Datum des Check-ins. Aber Untersuchungen an ihrer Leiche später haben ergeben, dass sie vermutlich etwas älter war. Aber auch das kann man nicht genau sagen. Aber wir sind jetzt schon ganz schön vorgeprescht und haben schon ganz schön viel vorweggenommen. Wir gehen erstmal zurück zu diesem 3.6.1995, wo mittlerweile der Sicherheitschef des Hotels von den Hotelleitungen beauftragt wurde, bei ihr vorstellig zu werden und nachzusehen, ob es ihr gut geht und sie darauf hinzuweisen, dass dort offene Beträge zu zahlen sind. Er fährt also in diesen 28. Stock und will gerade an der Zimmertür klopfen, als im Inneren ein Schuss fällt. Er ist sich absolut sicher, dass da ein Schuss gefallen ist, kennt das Geräusch, zieht sich erstmal in die Sicherheitszentrale zurück und beratschlagt, was zu tun ist. Und seine Chefs geben ihm grünes Licht, dass er dieses Hotelzimmer betreten soll. Also nach dem Rechten sehen. Und das tut er auch. Er fährt zurück in den 28. Stock, entriegelt die Tür mit seiner Security Card. Eine Tür, die doppelt verriegelt ist. Also sie muss von innen verriegelt worden sein. Und sie ist von außen nur mit einer speziellen Karte in diesem Zustand zu öffnen, die nur das Security-Team besitzt. Also man hätte mit einer normalen Zimmerkarte sie so nicht aufmachen können. Auch die Putzfrauen wären so nicht reingekommen.
Okay.
Er betritt das Zimmer, das dunkel vor ihm liegt. Und es gibt keinerlei Geräusche. Er ruft auf mehreren Sprachen. Er ist nicht sicher, welche Sprache die junge Frau spricht. Sie hat sich zwar als Belgierin in das Anmeldeformular eingetragen, aber Hotelangestellte meinen, sie hätten sie Englisch mit eher deutschem Akzent sprechen hören.
Der Name klingt ja auch Englisch, ne?
Ja,
oder britisch, ist eher nicht irgendwie belgisch oder französisch.
Es ist eher ein englischer Name, ja. Er ruft ins Zimmer hinein und erhält keine Antwort, tritt dann ein und findet die junge Frau auf dem Bett liegend tot. Sie liegt, ihre Oberschenkel und ihr Oberkörper liegen auf dem Bett. Eine Wunde im Kopf.
Nochmal ihre Oberschenkel und ihr Oberkörper. Okay. Ja, also die Beine, die Unterschenkel hängen runter. Also
genau, als hätte sie auf dem Bett gesessen und sei dann nach hinten gekippt.
Ja.
Ich wusste nicht, wie ich es besser hätte beschreiben sollen.
Nee, alles gut.
Er kann natürlich jetzt nicht auf den ersten Blick feststellen, ob sie tot ist. Er sieht einfach nur, sie liegt da, sie rührt sich nicht, sie scheint verletzt zu sein. Er rennt zurück ins Sicherheitsbüro und ruft die Polizei, die dann auch eine halbe Stunde später eintrifft. Auch denen bleibt dann nichts anderes übrig, als nur den Tod festzustellen. Eine einzelne Schusswunde in der Stirn ist die Todesursache. Die junge Frau hält die Pistole, aus der tödliche Schuss abgefeuert wurde, noch in der Hand, was natürlich direkt die Selbstmordthese aufkommen lässt. Allerdings stolpern da schon die ersten Ermittler so ein bisschen über diese Selbstmordthese und ich ehrlich gesagt auch, wenn man sich die Tatortbilder ansieht, denn sie hält die Waffe extrem komisch. Also ich weiß nicht, wenn man eine Waffe in die Hand nimmt, dann greift man, glaube ich, reflexartig den Griff und den Abzug mit dem Zeigefinger, wie man es halt tausendmal gesehen hat. Sie allerdings hält die Waffe so, dass sie den Abzug mit dem Daumen betätigen muss. Also sie muss die Waffe quasi vor sich gehalten haben und an ihre Stirn gedrückt und mit dem Daumen abgedrückt haben.
Sieht man dann anhand der Schmauchspuren zum Beispiel, wie nah die Waffe jetzt von ihrem Kopf oder von ihrer Stirn entfernt gewesen
dazu
ist?
Dazu kommen wir noch. Dazu.
Okay.
Also wie gesagt, das ist einfach mal eine vollkommen, für mich persönlich vollkommen seltsame Handhaltung. Und auch tatsächlich diese Überlegung bzw. diese Entscheidung, sich frontal in die Stirn zu schießen, finde ich sehr seltsam. Also rein gefühlsmäßig, wenn ich daran denke, dass jemand sich selber erschießen möchte, dann denke ich immer, dass jemand sich seitlich in die Schläfe schießt oder unters Kinn, in den Mund. Aber frontal, zentral in die Stirn ist für mich so eine sehr, sehr ungewöhnliche Stelle. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist nichts, was so auf den ersten Blick Sinn ergibt, finde ich.
Ich sehe das nicht so und ich finde das jetzt auch gar nicht so unnatürlich. Also natürlich sieht es erstmal auf dem Bild irgendwie falsch rum aus, aber wenn du dir das vielleicht überlegst, dass das keine geübte Schützin gewesen ist und sie vielleicht in dem Moment für sich verschiedene Wege ausprobiert hat, was für sie sozusagen am erträglichsten gewesen ist, dass sie dann vielleicht um die Pistole sozusagen, wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne es jetzt, dass man mich sieht, statt mit dem Zeigefinger und mit dem Pistolenlauf quasi von unten sich so in den Mund zu schieben und dann von schräg unten nach oben durch den Kopf zu jagen, sondern viel eher quasi frontal sich zu erschießen, dann musst du die Pistole ja auch anders halten und dann mit dem Daumen auslösen. Und dann hat sie vielleicht eben gemerkt, dass wenn sie die Pistole frontal hält, dass sie dann nicht den gewünschten Winkel hat, um dann eben das Hirn zu zerstören, was ja notwendig ist, um zu sterben, sondern sich möglicherweise nur ein Loch in den Hals schießt, was vielleicht auch tödlich ist, keine Ahnung. Und so ist sie dann vielleicht auf die Idee gekommen, mit der Pistole weiter nach oben zu wandern. Zwischen die Augen tut mehr weh und deswegen dachte sie sich vielleicht an die Stirn oder so. Keine Ahnung,
man kann,
was in so einem Kopf vorgeht.
Man kann das sicherlich erklären, so wie du es getan hast. Ich sage ja auch nicht, dass das jetzt der Beweis ist, dass es kein Selbstmord war, aber es ist so das Erste, worüber ich zum Beispiel gestolpert bin. Ich für mich persönlich...
Also das auf jeden Fall. Es sieht komisch aus. Also da
genau, für mich persönlich erscheint es einfach irgendwie unnatürlich. Was ein bisschen für deine These spricht, es ist scheinbar ein zweiter Schuss abgefeuert worden in ein Kissen auf dem Bett. Da könnte man jetzt denken, dass es ein Probeschuss war, dass sie einfach mal testen wollte, wie sich die Waffe verhält, wenn man schießt, bevor sie sie dann gegen sich selber richtet. Das würde so ein bisschen für deine These sprechen, dass es vielleicht keine besonders geübte Schützin war. Es gibt allerdings einige Probleme mit dieser Selbstmordtheorie. Du hattest die Schmauchspuren angesprochen und wir wissen, Schmauchspuren, Schwarzpulverrückstände, die bei der Explosion in der Kammer den Lauf verlassen, wenn die Kugel den Lauf verlässt. Es werden keine Schmauchspuren gefunden. Weder an ihrer Hand, noch an ihrem Arm, noch an ihrer Stirn. Das heißt, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da eine Waffe abgefeuert wurde, A, von ihr mit ihrer Hand, B, so nah an ihr dran, wie es bei einem Selbstmord der Fall wäre. Geschweige denn zwei Schüsse. Wir erinnern uns, es wurden scheinbar zwei Schüsse abgegeben. Beide, ohne dass sie Schmauchspuren hinterlassen, das ist schon seltsam. Punkt 3, Bett und Wand und auch Decke des Zimmers sind voller Blut, ihre Hand und ihr Arm wieder nicht. Das heißt, sie soll es irgendwie geschafft haben, sich frontal in den Kopf zu schießen, ohne Schmauchspuren zu hinterlassen und Bett, Wand und Decke mit Blutspuren zu übersäen, aber selber nichts abzubekommen. Das ist dann schon wieder...
Aber kann es nicht... Ja, das ist schon sehr speziell, aber kann es nicht sein, dass sie sich das Kissen quasi, dass sie doch nur einmal gefeuert hat und sich das Kissen so vor den, also quasi das Kissen zwischen Kopf und Pistole hatte und deswegen keine Schmauchspuren an ihrer Stirn sind,
weißt du? Zwei Projektile sind nachweislich abgefeuert worden. Es wird auch einer gefunden im Bett, also der das Kissen durchschlagen hat und einer in ihrem Kopf. Okay. Eines, nicht
das ist seltsam. Eine.
Ja, und das sind dann schon so die ersten Punkte, wo man sich langsam Fragen stellt. Ich habe ein bisschen nachgelesen, es gibt wohl relativ selten das Phänomen, dass Menschen schießen, ohne dass Schmauchspuren hinterlassen werden. Wie, das kann ich nicht erklären, es kommt wohl vor. Aber wir reden jetzt hier von diesem unfassbaren Fall, der sehr, sehr selten wahrscheinlich ist, dass weder Schmauch noch Blutspuren hinterlassen werden an der Person. Das ist ein bisschen mysteriös. Aber es geht weiter. Das sind nur zwei von vielen Kleinigkeiten, die diesen Fall ein wenig mysteriös und seltsam machen. Du hast auf das Anmeldeformular verwiesen. Du hast auf den Mann, den Namen des Mannes, Louis Furgate, verwiesen. Als sie eingecheckt hat, soll sie alleine gewesen sein, sagt der Angestellte, der den Check-in vorgenommen hat. Seine Chefin allerdings meint sich an einen Mann zu erinnern, der mit ihr unterwegs war, der auch Geld getauscht hat, Dollar in Kronen. Ich hoffe, ich habe jetzt das nicht verwechselt, Kronen in Norwegen. Ja. Und er ist sich relativ sicher, dass dieser Mann zu ihr gehörte. Und die beiden dann zusammen in den achten Stock gefahren sind, in die 28. Etage, Entschuldigung, nicht achten Stock. Darüber hinaus wurde ihre Zimmerkarte in diesen Tagen nur dreimal benutzt. Also sie wurde nur dreimal benutzt, um das Zimmer von außen zu betreten. Sie ist Donnerstagabend in ihr Zimmer gegangen und dann erst wieder Freitagmorgen. Das Zimmer wurde zwischendurch allerdings verlassen, denn es wurde gereinigt und sie war nicht aufzufinden. Das heißt, sie muss die Nacht irgendwo anders verbracht haben. Sonst hätte das Zimmer ja zwischendurch wieder geöffnet werden müssen. Dann habe ich angesprochen, dass sie diverse Rechnungen nicht bezahlt hat. Und das Hotelmanagement hat ihr über ein internes System Zahlungserinnerungen und die Bitte, sich bei der Rezeption zu melden, auf ihren Fernseher übertragen lassen. Das scheint da irgendwie möglich gewesen sein. Ich kenne das System nicht, aber also quasi wie so ein Videotextnachricht auf den Fernsehbildschirm. Bitte melden Sie sich bei der Rezeption. Und diese Nachricht muss mit der Fernbedienung, mit der OK-Taste quasi bestätigt werden, um wieder normal fernsehen zu können. Die erste dieser Nachrichten wurde Donnerstagabend verschickt und man weiß, dass sie Freitagmorgen nach dem Betreten des Zimmers, nachdem die Schlüsselkarte wieder benutzt wurde, bestätigt wurde. Dann gab es eine zweite Freitagabend, die auch wieder bestätigt wurde und eine dritte am Samstag, bevor dann der Sicherheitsmann losgeschickt wurde. Wenn sie all diese Aufforderungen bekommen hat und quasi das Hotel sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie sich melden soll, warum hat sie das nie getan? Hatte sie da schon vor, sich umzubringen oder hatte sie irgendwas anderes zu verbergen? Das war letzten Endes auch der Grund, warum man dann jemanden geschickt hat, weil einfach diese seltsamen Zufälle sich gehäuft haben und man dachte sich, warum meldet sie sich nicht? Versteckt sie vielleicht irgendwas oder irgendjemanden im Zimmer und möchte nicht darauf aufmerksam gemacht werden? Oder.
Aber auch da ganz kurz, bei diesem Check-in-Zettel steht bei Bezahlung Cash.
Ja.
Also war es nicht Vorkasse oder dann nur für eine Nacht und die anderen hättest du noch nachzahlen müssen oder
Nee,
das weißt du vielleicht nicht
es
genau,
lag
oder?
irgendwie daran, dass sie original nur bis Freitag reserviert hatte. Und dann am Donnerstag aber die Reservierung auf Sonntag ausgedehnt hat und dann vereinbart worden ist, dass sie dennoch den Teilbetrag schon bezahlen muss.
Ach so, okay.
Also, weil ich kenne es auch so, dass du im Hotel unterwegs bist und dann erst beim Auschecken deine Rechnung begleichst. In diesem speziellen Fall war es wohl anders.
Okay, aber nichtsdestotrotz, also sie hat diese Erinnerung bekommen, sie möge bitte dann diese Rechnung bezahlen und ist dieser nicht nachgekommen. Sie muss es aber auf jeden Fall bestätigt haben am Fernseher.
Exakt.
Okay, weiß man denn, dass sie Fernsehen gesehen hat
Ja,
überhaupt?
man weiß, dass sie am Samstag, also an ihrem Todestag, eine Pay-TV-Sendung gekauft und angesehen hat. Man kann allerdings nicht mehr nachvollziehen, was. Also man kann auf jeden Fall sicher noch sagen, dass Samstagmittag noch ferngesehen wurde. Freitag hat sie darüber hinaus den Zimmerservice gerufen und sich Essen liefern lassen. Da wurde sie dann quasi auch nochmal gesehen. Bockwurst und Kartoffelsalat hat sie sich bringen lassen. Und der Kellner, der die Sachen geliefert hat, bestätigt die Aussage einer Reinigungskraft, dass das Zimmer sehr, sehr aufgeräumt war und sie einen sehr großen Vorrat an teuren Schuhen und Kleidern hatte, die allerdings an dem Samstag, als sie gestorben sind, allesamt nicht mehr auffindbar waren. Also
Okay, das ist krass.
ihr Zimmer war quasi von nahezu allen persönlichen Gegenständen bereinigt. Interessanterweise fand sich auch keine Schminke, obwohl sie geschminkt auf dem Bett lag. Also sie lag tot auf dem Bett mit Eyeliner, Lidstrich, all das, aber es war keine Schminke zu finden. Der einzige Toilettenartikel, der im Raum zu finden war, war eine Flasche Herrenparfüm. Aber es wurden keine Spuren eines weiteren Menschen im Zimmer gefunden, keinerlei Fingerabdrücke.
Aber jetzt musst du mir doch noch mal ganz kurz helfen mit diesen Terminen, an denen sie das Haus verlassen haben soll. Welche waren das jetzt? Nur damit wir es noch mal kurz zusammenpuzzeln können.
Sie muss ihr Zimmer Donnerstagabend wieder betreten haben, beziehungsweise Donnerstagnachmittag.
Ja.
Und dann Freitagvormittag wieder. Das heißt, sie war vermutlich von Donnerstag auf Freitag unterwegs, denn da wurde zwischendurch das Zimmer geputzt. Da gab es auch noch kein Bitte nicht stören-Schild an der Tür. Das wurde erst am Freitag aufgehangen, nachdem sie wieder zurückgekehrt ist.
Okay, und am Freitag hat sie die Bockwurst mit dem Kartoffelsalat bekommen und da hatte der Mitarbeiter gesehen, dass es im Zimmer sehr viele persönliche Dinge
Genau,
gab.
das
Okay.
hatte auch die Putzfrau, die Donnerstag im Zimmer war zum Putzen. Auch der waren diese, vor allem diese vielen Schuhe aufgefallen, weil sie da mehrere Modelle gesehen hat, die sie selber sehr schön fand und wo sie sich gefragt hat, wir erinnern uns 1995, da war noch nicht so viel mit Globalisierung und Internet und so. Und diese Putzkraft hat wohl sehr ausgefallene Schuhmodelle gesehen und sich gefragt, wo man die wohl bekommen könnte, weil sie die auch für sich selber sehr schön fand.
Okay, alles klar. Nee, meine Frage rührt daher, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn da noch eine Nacht zwischen gewesen wäre, hätte es ja sein können, dass sie dann irgendwie in der Nacht, wie auch immer, sie das gemacht haben sollte, dann alles quasi aus dem Hotel geschafft hat und dann aus irgendeinem Grund wieder zurückgegangen wäre. Das hätte sa dann sein können, wenn da noch mal eine Nacht zwischen, zum Beispiel zwischen Freitag und Samstag gewesen wäre, in der sie wahrscheinlich außer Haus gewesen wäre. Aber weil es ja so nicht ist, passt das leider nicht.
Ja, das spricht halt auch wieder dafür, dass da möglicherweise jemand im Zimmer gewesen ist. Und wie gesagt, woher kommt dieses Herrenparfüm, was man findet? Warum sind keine Toilettenartikel für Damen zu finden, keine Schminke, obwohl sie offenkundig geschminkt ist? Es finden sich zwar einzelne Kleidungsstücke, aber bei weitem nicht die Anzahl, die man vorher bei ihr gesehen hat. Auch ein Koffer fehlt, der vorher definitiv gesehen wurde. Und aus allen Kleidungsstücken, die zu finden waren, das ist irgendwie ein bisschen Unterwäsche gewesen und ein, zwei Blusen, wurden die Etiketten entfernt, sodass nicht nachvollziehbar war, wo sie gekauft wurden, was genau das für Fabrikate waren. Was man allerdings auch gefunden hat, sind 34 Kugeln für die Pistole, die sie bei sich getragen hat. Also das wurde, warum auch immer, nicht entfernt. Ihre Kleider fehlten, ihre Toilettenartikel, Pistole und Munition wurden hinterlassen und einige ihrer Klamotten verblieben auch noch im Zimmer. Das ist tricky, finde ich.
Aber trotzdem besteht auch die Möglichkeit, dass sie. Nee, die Möglichkeit besteht nicht, was die Schuhe betrifft, zumindest nicht. Aber naja, vielleicht dann doch. Also es kann doch sein, dass diese Dame am Donnerstag auf andere Kleidungsstücke aufmerksam wurde, weil es eben eine Frau ist, zum Beispiel, als der Herr am Freitag. Sodass man vielleicht, dass sie vielleicht am Donnerstagabend. Wie heißt die Jennifer, dass sie die am Donnerstagabend vielleicht aus dem Hotel gebracht hat, sodass sie quasi nur noch so eine Basisausstattung an Sachen hatte, von denen wiederum ein paar Sachen so ansprechend waren, dass sie vielleicht auch diesem Kellner oder diesem Mitarbeiter aufgefallen sind.
Möglich, aber
Nur
dann,
so als
das ist
Idee.
möglich, aber dann wäre die Frage, warum? Warum hätte sie das tun sollen? Es gibt noch zwei andere kleine Details. Am Samstag, als sie gefunden wurde, steht in ihrem Zimmer unter anderem ein Bügelbrett mit einem Bügeleisen, also vom Hotel, was den Polizisten etwas komisch vorkommt, eben weil sie so wenig Sachen dabei hatte. Der Zimmerkellner, der Freitag ihr Essen gebracht hat, sagt allerdings aus, dass diese beiden Gegenstände den Freitagabend noch nicht da waren. Die sind also auch irgendwie dann ins Zimmer gekommen. Das Essen, das sie bestellt hat, diese Bockwurst-Kartoffelsalat, wurden auch nicht aufgegessen. Und eine weitere komische Sache, es liegt eine Zeitung im Zimmer. USA Today, eine amerikanische Tageszeitung. Und die wird in diesem Hotel oder wurde damals zumindest in diesem Hotel auf Vorbestellung an Gäste verteilt und kommt dann in Tüten eingeschweißt, auf die die Zimmernummer gedruckt ist, an das jeweilige Zimmer mit dem Zimmerservice. Und diese Zeitung war für ein anderes Zimmer bestellt. Also nicht für ihres, sondern für ein anderes. Man hat allerdings nicht überprüft, wer in diesem Zimmer gewohnt hat.
Und dieses, okay. Das ist also ein Rätsel, das offen bleibt am Ende, weil nicht mehr untersucht werden kann. Ist das so? Okay.
Darüber hinaus habe ich in einer Quelle gefunden, eine andere kleine Begebenheit, dass wohl ein Mann am Samstag ausgecheckt sein soll und da schon beim Auschecken mit der Hotelangestellten an der Rezeption darüber gesprochen haben soll, dass da ja ein Vorfall im Zimmer 2805 gewesen sein soll. Allerdings war die Leiche da noch gar nicht entdeckt worden. Ob das jetzt allerdings so gewesen ist, weiß ich nicht. Ich habe da nur diese eine Quelle gefunden, die davon gesprochen hat. Das kann ich jetzt nicht als gesicherte Information weiterleiten, aber es wäre auf jeden Fall wieder so eine weitere komische Anekdote, die zumindest in einer Quelle zu finden war. Für mich persönlich ist das so ein bisschen dieses klassische Agatha Christie verschlossener Raum-Dilemma, weil wir einfach wissen, der Raum kann in dieser Art und Weise im Prinzip nur von innen verschlossen worden sein. Es geht wohl von außen auch, aber nur mit einem Trick, den nicht unbedingt jeder kennt. Ein möglicher Mörder hätte nicht außerhalb des Hotels fliehen können. Du hast ja Bilder vom Hotel gesehen, da gibt es keine Balkone oder irgendwas. Es ist einfach ein Stahl- und Glasgebäude mit glatten Außenwänden. Da hätte man nicht irgendwie klettern können, irgendwas.
Ja, ne, das geht nicht.
Diese komische Schusshaltung, kein Blut, keine Schmauchspuren, ihre verschwundenen Kleider, die getrennten Etiketten. Gut, das sind alles Kleinigkeiten, die man für sich genommen erklären kann. Manche Leute trennen Etiketten aus Kleidern, weil sie einfach unangenehm sind beim Tragen, weil sie dieses kratzige Gefühl nicht haben wollen oder aus ästhetischen Gründen oder. Einfach nur diese unfassbare Menge an komischen Dingen, die macht ein sehr, sehr komisches Gesamtbild, finde ich.
Noch eine Frage, vielleicht ganz kurz. Nochmal, damit ich es besser verstehe. Wurden denn bei ihr bei Anreise extrem viele Koffer festgestellt? Also hat das dann irgendjemand beobachtet, in denen zum Beispiel diese vielen Schuhe gewesen sein
Nicht
könnten?
extrem
Das wäre.
viele Koffer, aber es wurde halt eine normale Anzahl von Koffern bestätigt. Und einer, wie gesagt, ist definitiv verschwunden. Also,
Okay.
ja.
Okay, also dann könnte es der Koffer mit den Schuhen sein, zum
Und
Beispiel.
anderer Kleidung.
Ja, und dann die zweite Frage, wurde sie denn gesehen, wie sie das Hotel verlassen hat in diesen Nächten,
Nein.
in denen sie nicht da? Okay, das heißt also, die Möglichkeit besteht, dass sie zum Beispiel zum Nachbarzimmer gegangen ist, wo vielleicht ein fragwürdiger, wer auch immer, ein Herr gewesen ist, der auch dieses US Today bestellt hat und möglicherweise auch einen Herrenduft hatte.
Richtig, und das könnte jemand
Ja.
gewesen sein, der schon mit ihr angereist ist. Oder auch nicht, weil das ist ja auch wieder so ein bisschen in der Luft. Der Mann an der Rezeption sagt, sie ist alleine gekommen. Es schien aber, als ob sie auf jemanden warten würde. Seine Chefin ist sich sicher, dass da ein Mann dabei war, aber was da letzten Endes, wie gesagt, es wurde immer wieder darauf verwiesen, dass dieser Tag ein extrem stressiger Tag war. Da wird man wahrscheinlich einzelne Gäste nicht so ausgiebig beobachten können.
Aber die Möglichkeit besteht ja auch vielleicht, dass gerade an so einem Tag sie vielleicht da so einen kleinen Flirt angefangen hat mit irgendwem, dass sie sich wirklich alleine dort eingecheckt hat. Und ja, und dieser irgendwer der Mann von nebenan war. Und deswegen die für den kurzen Moment zu zweit
Möglich.
gesehen wurden und man dachte, dass das vielleicht der Louis Fairgate war.
Ja, möglich.
Das ist eine Möglichkeit, ja.
Möglich. Die Frage ist halt einfach generell, was wollte sie da? Ist sie da schon mit dem Ziel hingefahren, sich umzubringen, wenn sie sich denn umgebracht hat? Warum hat sie unter falschem Namen eingecheckt, falsche Adresse hinterlassen? Es gab da Nachforschungen von norwegischen Journalisten in diesem Ort, Verlaine, wo dann auch mit ihrem Foto von Tür zu Tür gegangen wurde, um rauszufinden, ob man sie kennt. Und niemand kannte sie. Und einzelne Punkte der Untersuchungen legen auch nahe, dass sie vermutlich eher Deutsche war als Belgierin. Also, um das kurz zu erläutern, es wurde ihr Schriftbild untersucht, zum einen. Und es gibt verschiedene Schriftbilder, die damals die Kinder in der Grundschule gelernt haben. Ich meine, wir sind auch noch etwas ältere Jahrgänge. Du erinnerst dich sicherlich, dass wir auf eine bestimmte Art Schreibschrift gelernt haben. Und das
Klar.
ist normiert. Das ist dann halt in Deutschland so. In anderen Ländern lernt man dann leichte Variationen. Also es ist nicht in jedem Land gleich. Und diese Art, wie sie schreibt, deutet darauf hin, dass sie in Deutschland zur Schule gegangen ist. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, Belgien, da gibt es unter Umständen grenznahe Gebiete. Sie könnte auch trotzdem Belgierin sein, an der deutschen Schule gewesen oder. Aber auch Zahnfüllungen, die sie hat, eine bestimmte Keramikmischung, die zum Stopfen von Löchern benutzt wurde, war zur damaligen Zeit eher in Deutschland und Holland und den Vereinigten Staaten verbreitet. Also vieles spricht dafür, dass sie ja aus Deutschland vermutlich kommt und Belgien einfach komplett erfunden war.
Es ist ja auch eine ganz komische Kombination irgendwie mit dem englischen Namen und dem und dieser belgischen Herkunft.
Ja, vielleicht ist es einfach nur, ja, weiß ich nicht, eine Frau, die sich irgendwie auf ein Abenteuer begeben hat, vielleicht auch schon mit einem Mann, mit einem Liebhaber und da irgendwie eine Identität ausleben wollte, die sie, also einfach mal jemand anders sein wollte. Und ja.
Gibt's denn diesen Louis Fergate oder Fairgate
Nein.
überhaupt? Wurde das? Den
Gibt es
gab's
auch
auch
nicht.
nie. Okay. Und gibt's denn diese Firma, bei der sie angeblich gearbeitet haben soll? Stimmte das
Existiert
denn?
auch nicht.
Weder die Firma noch der
Ja,
Job?
existiert
Okay.
auch nicht. Und wie gesagt, auch der Postcode, den sie angegeben hat, ist falsch. Interessanterweise wurde zweimal aus ihrem Zimmer in dieser Zeit, die sie da war, nach Belgien angerufen. Also sie hat zweimal versucht, in Belgien anzurufen. Es kam aber nie ein Gespräch zustande. Und die Vorwahl, die sie gewählt hat, beziehungsweise die Nummer, die sie gewählt hat, ist tatsächlich auch in der Nähe von diesem Verlaine, von diesem Ort, den sie als vermeintlichen Herkunftsort angegeben hat.
Oh, das ist ja echt eine ganz
Also
komische
irgendeine Art
Geschichte,
Verbindung
ne?
scheint da
Und
zu bestehen, möglicherweise, aber welche, weiß man nicht.
warum überhaupt ist sie in Oslo?
Ja, genau. Warum ist sie in Oslo? Und warum in diesem Hotel und warum in diesem Zimmer? Das ist wohl auch eher eins der teureren Zimmer gewesen, also nach heutigem Kurs so um die 300 Euro die Nacht, also auch nichts, was man sich jetzt mal eben so leistet. Sie wurde auch als sehr modische, attraktive Dame beschrieben. Also sie schien auch Kleider von höherer Qualität zu tragen. Also durchaus jemand, der von seinem Auftreten, von seinem Habitus her in diese Preisklasse passt. Aber wie gesagt, weitere Antworten gibt es da nicht. Und was ich halt so seltsam finde, es wird mit diesen Bildern ja quasi gesucht, also verschiedene norwegische Journalisten haben immer wieder versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, über soziale Medien, über Presseberichte, über Dokumentationen, dass sich auch in all diesen Jahren nie jemand gemeldet hat, der sie kennt. Es gibt ja natürlich auch
Das ist total
die
seltsam.
wildesten
Diese Bilder
Theorien und
sind, also
Thesen.
das eine ist ja ein,
Ja, entschuldige.
Nee, glaube, ich habe dich unterbrochen. Deswegen, sorry.
Ja, also
Mach ruhig
ich wollte
weiter.
nur kurz darauf verweisen, es gibt ja auch wirklich die wildesten Theorien und Thesen, diese Tatsache betreffend, warum sich einfach niemand meldet und niemand irgendwie was zu ihr sagen kann, dass sie, weiß ich nicht, Geheimagentin ist und das dann auch zu den rausgetrennten Etiketten in ihren Klamotten passt. Ich halte das für etwas weit hergeholt, aber mysteriös ist es ja trotzdem.
Ja, gut, also es würde schon jetzt irgendwie, finde ich, passen, ne? Könnte es zumindest irgendwie auch sein. Es würde zumindest in so einen Geheimagentenfilmstreifen gut reinpassen. Die beiden Bilder, die jetzt hier sind, eins ist gezeichnet, das andere sieht auch so ein bisschen konstruiert aus. Kannst du da zu deren Herkunft vielleicht irgendwas sagen?
Ja, also das sind natürlich, wie du schon sagst, das eine ist gezeichnet, das andere ist auch ein mit Technik bearbeitetes Bild, um halt ihr Aussehen zu zeigen, weil man Bilder haben wollte für diesen öffentlichen Suchaufruf und man konnte ja schlecht ihr Gesicht mit der Schusswunde in der Stirn fotografieren, hatte aber natürlich keine Bilder zur Hand von ihr in lebendigem und unversehrtem Zustand, deswegen wurden diese Bilder angefertigt.
Und wie war das mit dem Ausweis? Gab es eigentlich Ausweispapiere?
Nein, gab es auch nicht. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Der ist auch nicht vorhanden gewesen. Auch keinerlei Geld. Also sie war nichts Persönliches in diesem Zimmer. Wie gesagt, einige Kleider, die Pistole samt Munition, das Herrenparfüm, aber keinerlei persönlichen Gegenstände, kein Buch, keine Ausweispapiere, keine Kosmetika, nichts.
Konnte man anhand der Zähne vielleicht durch so ein, als Zahnmuster durch so eine Art internationales Register jagen, um da ein bisschen was über die Herkunft herauszufinden? Oder war die Technik da vielleicht noch nicht so weit? Oder gab es so solche Ansätze vielleicht?
Gab es, aber die sind ja, ohne Ergebnis geblieben. Das Einzige, wie gesagt, das habe ich eben schon mal kurz angedeutet, sie hatte relativ aufwendige Ausbesserungsarbeiten an ihren Zähnen vorgenommen, Löcher, die gestopft wurden, mit einer bestimmten Keramikmischung, relativ hochwertig, und die verweist eben darauf, oder das wurde von Zahnärzten zu der Zeit besonders in den Vereinigten Staaten, in Holland, der Schweiz und Deutschland benutzt. Also das verweist auf ja, den deutschsprachigen Raum beziehungsweise Holland, eventuell Amerika, aber da deutet sonst halt nichts drauf hin. Und ich meine auch, es hat eine Isotopenanalyse gegeben. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst.
Nee, erklär mir das mal
Das
bitte.
ist, wenn man Leichen findet, deren Herkunft man nicht feststellen kann, kann man Gewebe, Knochen, sonstige Hinterlassenschaften analysieren auf diese Isotopen. Und das ist quasi sowas wie eine Landkarte unseres Lebens. Also bestimmte Gebiete, in denen wir leben, weisen andere Isotopendichten auf als andere Gebiete. Also die nimmst du
Okay,
durch
super.
Nahrung, nimmst du die auf, durch Trinkwasser, durch die Luft.
Okay, ja.
Also man kann dann anhand dessen rekonstruieren, wo eine Person sich im Laufe ihres Lebens schwerpunktmäßig aufgehalten hat. Und das deutet bei ihr tatsächlich auch auf diesen mitteleuropäischen Raum hin.
Gut, und also die Medienberichterstattung war dann auch weltweit oder könnte es nicht zum Beispiel auch sein, dass sie vielleicht in den Vereinigten Staaten, weil es ja einfach ein riesiges Gebiet ist, nicht so präsent war wie jetzt vielleicht in Europa?
Ich denke, dass die in den Vereinigten Staaten tatsächlich nicht sonderlich präsent war. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass in Europa tatsächlich gesucht wurde, vor allem in Belgien und halt auch in Deutschland, weil vieles ja auf Deutschland hingedeutet hat. Und wie gesagt, 1995, Internet in den Kinderschuhen wurde auch für sowas noch nicht genutzt. Ich denke aber, dass in der Zeit danach auch in den Vereinigten Staaten sicherlich darüber berichtet worden ist und da irgendwie englischsprachiges Material zugänglich ist, gerade heutzutage, wo ja True Crime sich wirklich großer Beliebtheit erfreut und gerade auch diese Fälle, die ja noch so ein bisschen Mysterium mit sich bringen. Aber es gibt keinerlei Ansätze.
Das ist doch verrückt, ne? Also auf einmal ist dort ein toter Mensch und kein Mensch weiß, wer das eigentlich ist.
Und wie gesagt, es wird auch nicht mehr großartig ermittelt werden können, weil einfach der Fall offiziell Selbstmord ist und 2013, meine ich, auch die letzten Spuren vernichtet wurden. Einfach um.
Wie denn
Ja, man
das?
hat einfach die zur Vernichtung freigegeben, der zuständige Staatsanwalt, einfach weil man gesagt hat, der Fall ist abgeschlossen. Wir müssen hier keine Kleider, Blutspuren, Gewebespuren, das muss nicht mehr gesichert werden. Wir brauchen diesen Platz nicht mehr zu verschwenden, quasi. Weil ja sowieso keine Untersuchungen mehr stattfinden werden. Und
Okay.
das nimmt natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht noch ihre Identität aufzudecken. Heutzutage, ich weiß nicht, kennst du diese ganzen Internetseiten wie Ancestry und sowas, wo du deine Speichelprobe einschickst und dir wird dann
Nee.
aufgeschlüsselt, was dein biologisches Profil ist. Also du, keine Ahnung, bist 30% Asiate, 20% Mitteleuropäer. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, das ist ganz interessant. Ja, einfach dadurch, dass wir ja alle wahrscheinlich oder unsere Vorfahren alle Produkte von Völkerwanderungen, von diversen Migrationen, auch interkontinentalen Migrationen sind, möchten einfach Menschen gerne wissen, so wo liegen meine Wurzeln, wo komme ich her? Und du kannst mit einer Speichelprobe schickst du an diese Institute. Und die können aufgrund dieser Isotopenauswertung und verschiedener anderer Marker, die man findet in deiner DNA, bestimmen, zu wie viel Prozent du quasi von welchem Kontinent auch immer stammst. Also,
Das ist mega
das ist
spannend
mega
eigentlich
spannend.
herauszufinden
Ja,
für sich
ich möchte es auch
selbst.
unheimlich gerne machen. Also ich habe mir das auf jeden Fall vorgenommen, dass ich das irgendwann machen werde. Ist auch gar nicht so teuer. Auf jeden Fall werden immer wieder auch die Profile von solchen unidentifizierten Leichen hochgeladen, um dann mögliche Verwandte zu finden. Weil dann wird ja auch angezeigt, du bist möglicherweise verwandt mit dieser Person und auch der Verwandtheitsgrad kann schon online bestimmt werden. Und oft bei unidentifizierten Leichen, ich habe hier gerade Sprachfindungsstörungen unidentifiziert, wird einfach dieses Erbgut, dieses biologische Profil hochgeladen, um zu sehen, ob man dann irgendwelche Treffer findet, auf dass man ja, neue Informationen finden kann. Aber auch diese Möglichkeit ist nicht mehr gegeben, weil ja alles vernichtet wurde.
Ja, es ist schon ziemlich bescheuert. Ich meine, man kann vielleicht verstehen aus Sicht der Staatsanwaltschaft, dass die sagen, okay, es ist irgendwann abgeschlossen, irgendwann ist gut. Nichtsdestotrotz, ja, also wie soll ich sagen? Vielleicht hat auch einfach das öffentliche Interesse nachgelassen und generell gab es keine oder zu wenig bedeutende Personen, die jetzt irgendwie nachgefragt und weiter nachgeforscht haben, sodass der Fall dann wirklich irgendwie ad acta gelegt wurde und quasi so kurz vorm Verstauben dann einfach auch gelöscht wurde. Weiß ich nicht.
Ich
Also,
denke,
wie bist du denn drauf
also ich
gestoßen?
denke, das öffentliche Interesse in Norwegen scheint relativ hoch zu sein. Da wird immer wieder darüber berichtet. Es gibt zwei relativ bekannte Fälle in Norwegen mit jeweils einer weiblichen Toten, die man nicht identifizieren konnte, und die verschiedenen Raum für Spekulationen lassen. Den zweiten werde ich dir auch irgendwann vorstellen. Ich hatte eigentlich überlegt, das alles in eins zu packen, aber habe mich dann dagegen entschieden. Und das sind im norwegischen Bewusstsein doch relativ bekannte Fälle. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man gesagt hat, okay, das Interesse versandet, wir müssen jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen. Ich weiß nicht, was einen dazu bewogen hat oder was die Staatsanwaltschaft, die zuständigen Organe dazu bewogen hat. Es gibt natürlich auch Indizien, die dafür sprechen. Ja, also man kann das natürlich auch so sehen. Sie hat selber ihre Kleider weggeschafft. Sie hat sich von vornherein unter einer falschen Identität eingecheckt, damit vielleicht man im Nachhinein nicht irgendwie ihre Familie ausfindig machen kann, weil sie die nicht damit konfrontieren wollte. Sie hat eben diese komische Schusshaltung eingenommen, über die ich am Anfang schon gestolpert bin. Es ist ja so, man kann diesen Selbstmord ja durchaus begründen, beziehungsweise diesen Verdacht. Wobei Erschießen für eine Frau tatsächlich eine sehr, sehr unwahrscheinliche oder eine sehr ungewöhnliche Art der Selbsttötung ist. Nur 1,5% aller Frauen, die sich umbringen, erschießen sich tatsächlich. Also die bevorzugen in der Regel andere Mittel, was natürlich auch nicht heißt, dass es hier kein Selbstmord sein kann. Aber
Was für Mittel sind das so? Irgendwie
ja,
Tabletten
genau,
oder?
also subtilere Sachen, vergiften, Pulsadern durchschneiden, erhängen. In Anführungsstrichen eher sanftere Sachen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann sich erschießt, ist 86% höher als eine Frau. Also, das ist eher so eine männliche, in Anführungsstrichen, Art der Selbsttötung.
Ja,
Gewalttätig.
die
Die
grobe
grobe
Gewalt,
Kelle, ja,
ne?
genau.
Irgendwie. Ja, nichtsdestotrotz würde mich noch interessieren, ob irgendwie zur Waffe noch irgendwelche Nachforschungen angestellt wurden.
Ja.
Auch das könnte ja nochmal irgendwelche Hinweise bieten.
Wurden Nachforschungen angestellt und die bedienen jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen diese Geheimagenten-Verschwörungstheorie. Also das war eine Browning-Pistole, eine gar nicht so seltene Waffe zu der Zeit, relativ verbreitet. Aber die Polizei konnte den Weg dieser Waffe nicht nachvollziehen, weil die Seriennummer entfernt worden war. Und zwar nicht einfach nur abgekratzt, abgefeilt irgendwas, sondern professionell mit Säure komplett vernichtet, sodass man keine Rückstände gefunden hat. Und das spricht ja auch wieder für eine sehr gezielte und auch eine sehr professionelle Bearbeitung dieser Waffe. Also nichts, was man jetzt so
Naja.
nebenbei macht, wenn man sich gerade in Oslo erschießen möchte. Darauf wollte ich hinaus.
Nee, genau, auf alle
Auf
Fälle.
der anderen Seite,
Es ist.
entschuldige, auf der anderen Seite weiß man nicht, aus welchen Kanälen sie diese Waffe hat. Vielleicht wollte sie sich wirklich erschießen, hat diese Waffe irgendwo am Schwarzmarkt bekommen und die war zuvor in den Händen von jemandem, der sie sehr professionell bearbeitet hat. Das kann ja auch sein.
Ne, genau, es kann ja
alles sein, aber
es ist trotzdem, es ist unwahrscheinlich und es bleibt trotzdem eine ganz komische, skurrile Situation, dass dann eine junge Frau zwischen 20 und 25 oder so, ne, mit einer Waffe ausgestattet und sämtlichen Designer-Kleidungsstücken, einem englischen Namen, einer belgischen Adresse nach Oslo fährt, um sich dort nach Tagen Aufenthalt und so wie einem Mittagessen, sozusagen das letzte Gericht, Kartoffeln mit Würstchen, ist auch für eine Frau untypisch, vielleicht war es in den 90ern nicht so, aber wie auch immer, dass die sowas macht. Also das ist ja insgesamt doch eine sehr strange Kombination von Details.
Ich denke vor allem, auch wenn ich an dieses letzte Abendessen denke, was sie da an diesem Freitag, also am Tag vor ihrem Tod, bestellt und auch nicht aufgegessen hat, das wäre auch eine sehr seltsame Henkersmahlzeit. Also wenn ich mich töten wollen würde, dann wäre jetzt nicht unbedingt Bockwurst mit Kartoffelsalat mein letztes Abendessen. Und eine Tüte Chips aus der Minibar, die sie anscheinend auch noch geöffnet hat, die auch noch gefunden wurde. Aber es ist alles so, das steht auch wieder so ein bisschen im Gegensatz, finde ich, zu diesem Auftreten, zu diesem Habitus, den sie an den Tag gelegt hat. Diese Frau mit den teuren Klamotten, die als sehr elegant beschrieben wurde, die in einer sehr teuren Suite wohnt, also nicht Suite, sondern in einem sehr teuren Zimmer und dann Kartoffelchips und Kartoffelsalat isst. Ich meine, auch das muss sich nicht ausschließen, aber es ist auch wieder so ein Punkt in diesem Fall, über den man so leicht stolpert, finde ich.
Auf jeden Fall. Aber selbst wenn sie jetzt irgendeine Geheimagentin gewesen wäre, würde das eine mit dem anderen nicht so richtig zusammenpassen, ne? Also auch das, gerade dieses Essen. Jetzt weiß ich nicht, was so ein Geheimagent normalerweise ist, aber
Wodka Martini also, trinkt er auf jeden Fall, das wissen wir.
Genau. Also man stellt es sich doch so zumindest ein Stück weit anspruchsvoller vor, wenn sie jetzt nicht so die, keine Ahnung, ist das ein typisch deutsches Essen? Irgendwie schon, ne? Kartoffelsalat mit Würstchen isst man gerne in Deutschland, so zu Silvester oder Weihnachten, je nachdem, wie die Tradition gerade ist. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja jetzt auch mit keiner Kultur so richtig verwurzelt, dass man sagen könnte, okay, das macht jetzt Sinn.
Es ist keine Ahnung, sie hat sich kein Jambalaya gekocht, wo man sagen könnte, okay, sie hat offensichtlich amerikanische Mississippi-Wurzeln, sondern sie hat da ein komisches Essen gewählt, was eigentlich ja wahrscheinlich überall in Europa oder in Westeuropa gesnackt wird.
Ja, aber nicht von einer jungen Frau. Ne? Also auch wenn die 90er vielleicht so ein bisschen anders waren als heute, häufig ist es ja so, dass diese Hotelbars nicht so viel hergeben und wenn du jetzt irgendwelche speziellen Essgewohnheiten hast, ist es vielleicht schon mal schwer, etwas zu bekommen und du musst gucken, womit du jetzt irgendwie klarkommst.
Ja,
ja, dann ist es vielleicht auch eher ein einfaches Gericht. Darauf will ich jetzt hinaus, aber trotzdem ist so ein Kartoffelsalat mit Würstchen doch eher untypisch.
Ja, du hast vollkommen recht, dass manchmal vielleicht so die Hotelgastronomie eingeschränkt ist, aber im fucking Oslo Plaza Hotel in einem Zimmer für 300 Euro die Nacht, da wirst du wohl was anderes bekommen können als Würstchen und Kartoffelsalat, wenn du möchtest.
Hat sie das denn direkt bezahlen müssen?
Nein.
Okay, also das kann es auch nicht gewesen sein. Wenn sie mit ihrem Tod geliebäugelt hat zu diesem Zeitpunkt, dann könnte man zumindest unterstellen, dass sie sich nochmal richtig gut gehen lässt.
Ja. Zumal sie Bargeld gehabt haben muss, also der Zimmerservice, die Dame vom Zimmerservice, der ihre Schuhe aufgefallen sind, die hat sie am Freitag, unmittelbar nachdem sie in ihr Zimmer, also ich habe ja gesagt, sie hat diese Zimmerkarte Donnerstagnachmittag benutzt und Freitagmorgen. Und als sie Freitag ihr Zimmer betreten hat, wurde sie von der Reinemachfrau gesehen, quasi. Sie hat gesehen, dass da die Reinigungskraft auf dem Weg zu ihrem Zimmer war, hat dann das Bitte-nicht-stören-Schild rausgehangen, gesagt, dass sie das Zimmer nicht putzen muss und ihr ein sehr, sehr großzügiges Trinkgeld gegeben, was so üppig war, dass die Dame sich da irgendwie 20 Jahre später noch in der Reportage sehr gut dran erinnert hat. Und jetzt wieder, wir erinnern uns, es wurde auch kein Geld gefunden in dem Zimmer, als sie tot war. Also sie scheint Bargeld durchaus gehabt zu haben, auch in ordentlichem Maße, aber auch das war nicht mehr da.
Es ist ja schon komisch, ne? Wenn, also Warum isst man Kartoffelsalat und Würstchen? Also wenn ich gerade an so ein vornehmes Luxushotel denke, wird es möglicherweise das günstigste Essen gewesen sein. Das wäre ein... Naja, schon, das hängt jetzt... Also warum die Frage Kartoffelsalat und Würstchen? Weil man versucht ja so ein bisschen herauszufinden, was das für eine Person war. Und deswegen ist das ja so ein bisschen etwas, was so gewisse Hinweise drauf geben kann. Und also auf der einen Seite wäre es dieser Kostenfaktor. Es war vielleicht einfach das günstigste Essen auf der Karte. Das heißt, alles nur Schall und Rauch. Sie hatte gar nicht viel Geld. Das wäre quasi so die eine mögliche Beschreibung ihrer eigentlichen Person. Ja, das passt nicht so richtig zu diesem Geheimagenten-Ding, sondern viel eher ein junges Mädchen, die so ein bisschen in so einer Scheinwelt unterwegs ist und in Wirklichkeit gar nicht viel hatte. Was auch immer in den Nächten dann dazwischen passiert ist, dass sie kein Geld mehr hatte für ein besseres Essen. Das ist das eine. Das andere ist aber, es hat ihr einfach geschmeckt. Ja, dann könnte sie auch alles Mögliche für herkommen. Da könnte sie wirklich eine vornehme Dame gewesen sein oder eine Deutsche oder so, weil das aus ihrer Heimat kommt oder was auch immer. Weißt du, aber ich finde schon durchaus, dass dieses Essen einen gewissen Blickwinkel eröffnet, der es ermöglicht, sich Fragen zur Persönlichkeit dieser Frau zu stellen.
Durchaus, durchaus. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben hier kein kulinarisches Verbrechen, über das wir sprechen, aber wenn ich drüber nachdenke, Kartoffelsalat und Bockwurst zu essen, bevor man sich erschießt, ist eigentlich auch ein kulinarisches Verbrechen. Also das ist, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was ich glauben soll, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, welche Theorie ich haben soll, was Sinn ergibt. Aber ich, für mich persönlich, bin mir relativ sicher, dass es kein Selbstmord war. Es mag sein, aber vielleicht will ich auch einfach nicht daran glauben, weil ich dieses Mysterium einfach sehr attraktiv finde und mir darüber Gedanken machen möchte und Selbstmord auch so banal wäre. Aber es bietet halt einfach auch so unglaublich viel Raum, darüber zu spekulieren, was gewesen sein könnte. Und wie gesagt, die Geheimagentennummer ist mir dann wieder auf der anderen Seite des Spektrums wieder zu abgedreht. Aber irgendwo dazwischen liegt vermutlich eine relativ traurige und vielleicht auch spannende Geschichte. Und allein dadurch, dass man einfach die Identität der Toten nicht kennt, bleibt so unglaublich viel Raum zur Spekulation.
Tja. Auf jeden Fall. Also das ist für mich so eigentlich das, worum es sich dreht. Weniger die Frage tatsächlich, ob das jetzt Mord war oder nicht. Ich finde halt, mal abgesehen von diesem Typen, der da ausgecheckt hat und meinte, ja, irgendwie im Zimmer nebenan ist gerade irgendwas passiert oder wie auch immer und bis dato wurde sie ja noch gar nicht entdeckt. Das ist wirklich sehr merkwürdig, muss ich sagen. Wobei man dann wiederum sagen könnte, wenn es wirklich zwei Schüsse waren, kann es ja sein, dass der erste paar Minuten, Stunden, wie auch immer, vorher abgefeuert wurde und dass das etwas ist, was er gehört hat und als solches wahrgenommen hat. Vielleicht in Verbindung mit einem lauten Fernsehprogramm, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz ist das das einzige Fragwürdige, was jetzt auf eine andere Person hindeutet. Viel darüber hinaus höchstens noch, dass sie nicht gesehen wurde, als sie das Hotel nachts verlassen haben soll. Aber davon abgesehen, meine ich, spricht nichts für einen anderen Täter. Muss man einfach so sagen. Ja. Es könnte sogar theoretisch sein, dass sie in den Momenten, als sie das Hotelzimmer verlassen hat, vielleicht Teile ihrer Sachen verkauft hat. Ja, vielleicht. Ich bin jetzt mal ein bisschen ganz fiktiv unterwegs, hatte geklaute Designerschuhe verkauft, um mit diesem Geld sich eine Knarre zu kaufen und ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Und deswegen hatte sie kein Geld mehr für Trinkgeld und konnte sich nur noch Bockwurst und Kartoffelsalat leisten.
Rein theoretisch kann natürlich auch irgendwer vom Hotelpersonal die Sachen geklaut haben, weil er dachte, die Person ist tot, sie braucht sie nicht mehr und die Klamotten, die gefallen mir. Also es gibt natürlich viele Erklärungen auch für die fehlenden Klamotten. Das ist auch so ein Punkt, über den ich mir nicht klar bin. Wie passt das ins Bild? Warum fehlen die Sachen? Ich habe aber eine Theorie zu den zwei Schüssen. Und ich glaube, dass sie ermordet wurde und der Täter entweder das Zimmer verlassen hat und diese Art der Manipulation kannte, die Zimmertür von außen so zu verschließen, dass sie wie von innen verschlossen wirkt. Oder der Täter im Allgemeinen durcheinander aus dem Zimmer gehuscht ist, als der Sicherheitschef die Polizei gerufen hat. Denn da war das Zimmer zwischenzeitlich kurz unbeobachtet. Allerdings.
Ach so, dass er eigentlich noch mitten im Zimmer war.
Allerdings okay. Wurden halt, wie gesagt, keine Spuren gefunden. Es gab keine Fingerabdrücke. Die Frage ist natürlich auch, wie genau wurde danach gesucht? Das kann ich nicht beurteilen. Meine Theorie zu den zwei Schüssen ist folgende. Ich glaube, dass nicht der erste Schuss ein Probeschuss ins Kissen war, sondern ich glaube, dass der erste Schuss, der tödliche Schuss auf sie war, der Täter ihr dann die Waffe in die Hand gegeben hat und mit ihrer Hand quasi den zweiten Schuss aufs Kissen abgefeuert hat, um Schmauchspuren an sie zu bekommen, damit es nach Selbstmord aussieht. Das muss aber irgendwie gescheitert sein, denn an ihrer Hand waren keine Schmauchspuren. Das ist, wie gesagt, für mich persönlich der größte Punkt, der gegen Selbstmord spricht. Das Fehlen von Schmauch- und Blutspuren, auch nach zwei Schüssen.
Ja, das stimmt natürlich. Man muss sich trotzdem fragen, gibt es keine Zeugen, die den zweiten Schuss gehört haben?
Der wurde wohl gehört, aber nicht als Schuss identifiziert.
Ja. Ach so, okay. Ja gut, nichtsdestotrotz. Ich meine, du hast recht, das mit den Schmauchspuren ist wirklich irgendwie seltsam. Und vielleicht ist es dieser eine Fall von 1 Million, aber vielleicht auch eben nicht. Ne? Und dann fehlt da irgendwie ein bisschen Zusammenhang zwischen diesen beiden Schüssen und der Leiche. Das stimmt total. Aber weißt du, das dreht also sich komplett um die Frage der nach der Persönlichkeit dieser
Natürlich,
Frau.
Natürlich, aber auch.
Und ich finde.
Aber auch darüber kann man ja letzten Endes nur im Nebel stochern und spekulieren, weil man weder ihre Person benennen kann, noch die Umstände, aus denen sie kommt und schon gar nicht ihre Persönlichkeit. Also was, sie ist einfach ein Phantom. Sie ist eine
Man kann sich das.
Sie ist eine Frau, ja. Die im Prinzip nur dadurch aufgefallen ist, dass sie an diesem Samstag, den 3.6.1995, tot in Oslo in einem Hotelzimmer gelegen hat. Es gibt nichts, was man sonst über sie sagen kann. Und das ist, das macht diese Spekulation so schwer. Denn du hast nämlich recht, der Schlüssel zu allem liegt in ihr, aber ohne weitere Informationen kann man ihn eben nicht finden.
Und genau das kann man sich auch heute, finde ich, überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ich kann verstehen, dass vielleicht Mitte der 90er, dass so eine internationale Suche, und ich will jetzt gar nicht mal so aufs Internet eingehen, aber letztendlich spielt das Internet dabei eine gravierende Rolle, schwierig war. Und ich, also wenn das jetzt in Norwegen sehr stark gesucht wurde, in Europa sehr stark gesucht wurde, speziell Deutschland und Belgien, gibt es ja vielleicht immer noch Länder, in denen nicht so stark gesucht wurde. Aber irgendwer muss doch auf dieser Welt diese Person kennen. Und irgendwer muss doch anhand dieser Phantombilder hier ungefähr zuordnen können, wer das war. Und das bedeutet für mich nur, dass diese Person nicht erreicht wurde. Ja, also selbst wenn es eine Geheimagentin gewesen sein sollte, rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Offizieren und sowas vom Geheimdienst, sondern viel eher von irgendwelchen Familienmitgliedern, ja, die es auch
selbst solche Leute haben ein Privatleben. Selbst, ja.
Genau, oder hatten es mal, ne? Sie war ja auch noch recht jung, also mal mindestens, keine Ahnung, 10 Jahre vorher sah sie vielleicht schon ähnlich aus und war noch ein einfaches Kind. Ja, also irgendjemand muss sie in diesem Alter gekannt haben und hat dann offensichtlich diese Bilder noch nicht bekommen.
Ja, oder hat sie bekommen und will nichts dazu beitragen.
Genau, und dann würde eventuell wieder in diese Geheimdienstschiene passen, dass dann gewisse Personen unter Druck gesetzt werden oder warum auch immer Angst haben, etwas dazu zu sagen.
Es muss ja nicht unbedingt Geheimdienst sein. Also diese Wand des Schweigens und dieses Mysterium, das könnte ja beispielsweise auch das organisierte Verbrechen sein. Aber auch da muss man halt fragen, welche Rolle hätte sie da spielen sollen. Ich wollte nur darauf hinaus, es muss nicht unbedingt eine Geheimagentin gewesen sein. Sie kann, ja. Weiß ich nicht, von der Drogenkurierin über die Edel-Escort-Dame, es gibt tausend Facetten, tausend Variablen und Optionen, die da eine Rolle spielen könnten.
Ja, auf jeden Fall. Aber da hast du schon recht. Also selbst wenn es jetzt irgendwie ein Untergrundmilieu, irgendwie Rotlicht, was auch immer Milieu gewesen ist, würde es im Prinzip, kann man es gleichsetzen oder analog schalten zu dieser Geheimdiensttheorie, weil das bedeuten würde, dass irgendwer Druck ausübt auf Familien, Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, was auch immer, die sie vielleicht wiedererkennen würden. Ja, und oder vielleicht auch wiedererkannt haben und sich nicht trauen, etwas zu sagen, wenn dem so ist. Ansonsten, wenn dem nicht so ist, dass diese Personen die Bilder gesehen haben, dann würde es eben bedeuten, man hat noch nicht alle erreicht und man hat nicht überall richtig gesucht und die Bilder nicht überall hingetragen, wo sie vielleicht hingetragen werden müssten. Und da sind wir ja nun wieder sehr stark an der Sprache gebunden. Also wenn das eine Person ist, die sehr gut Englisch gesprochen hat, mit einem deutschen Akzent,
also,
oder?
Sie waren sich da auch wieder nicht sicher, aber vermutlich deutscher Akzent. Und die, also ich glaube, dass dann auch ein deutscher Akzent war, weil Skandinavier in der Regel ein relativ gutes Englisch sprechen und die das auch sehr wohl aufgrund der geografischen Nähe und auch aufgrund der Tourismuserfahrung und so weiter und auch der Verwandtheit der Sprache durchaus einschätzen können, ob das ein deutscher Akzent ist oder ein französischer beispielsweise.
Ja gut, und möglich ist es natürlich auch, dass es tatsächlich Belgien ist und sie dann wirklich aus Belgien kommt, weil es dort eben auch die deutschsprachigen Gebiete gibt. Und das würde ja dann zumindest auch Sinn machen, warum sie einen deutschen Akzent hatte. Nichtsdestotrotz, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, es sind ja diese Telefonate geführt worden oder versucht worden, nach Belgien anzurufen und auch just genau in diese Region, was ja dann eigentlich auch wiederum ein Indiz dafür sein kann, dass an ihrer Stimme, an ihren Daten, dass da irgendwo was Wahres dran ist.
Irgendeine Art Geschichte. Irgendeine Art Verbindung scheint es da gegeben zu haben. Also sie hat offensichtlich diesen Ort nicht total random gewählt und als ihre Herkunft angegeben, sondern irgendeine Verbindung scheint es da zu geben. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann tendierst du dazu zu sagen, es ist eher Selbstmord. Und die ganzen Punkte, die mir sauer aufstoßen, die hältst du einfach für eine Verkettung von erklärlichen Dingen.
Ja, weißt du, also ich würde sagen ja, weil ich glaube, wir haben keinen Beweis oder Hinweis darauf, dass da jemand anders mit involviert war. Es gibt da zwar Momente, ja, sie wurde mit einem Typen gesehen und es gab diesen einen Etagennachbarn, der da irgendwas gehört haben will. Und ja, es gab keine Schmauchspuren, das stimmt alles. Aber es ist nicht ein Indiz dafür, dass da Fußspuren oder Fingerabdrücke, das zum Beispiel wäre vielleicht noch eine Frage gewesen. Also ich nehme es jetzt mal an, dass an der Pistole keine anderen Fingerabdrücke waren, aber sowas auch zum Beispiel nicht. An der Türklinke, das auch ihr, ne?
Auch ihre nicht.
Auch ihre waren nicht an der Pistole, obwohl sie die in der Hand hielt.
Und auch an dem Magazin und den Kugeln nicht. Das heißt, sie hätte das Magazin, wenn sie es denn gewesen wäre, mit Handschuhen bestücken müssen. Um da auch keine Fingerabdrücke zu hinterlassen.
Okay, da muss ich vielleicht zurückrudern, weil wenn das so ist, dass sie die Pistole, ich guck mal,
das Bild. Es tut mir auch leid, dass ich das unterschlagen habe. Ich weiß gar nicht, warum ich das unterschlagen habe.
Nee, ist gar nicht. Alles gut. Aber also wenn sie das Bild, die Pistole in der Hand hatte.
Also es gab Teilabdrücke, natürlich, weil sie die Waffe ja so in der Hand hält.
An dieser Stelle eben.
Aber darüber hinaus gab es nichts. Und vor allem, wie gesagt, an Magazin und Kugeln nicht. Und
nee, das kann ja nicht sein.
Ja gut, natürlich, sie könnte beim Laden Handschuhe getragen haben, aber auch das wäre wieder, warum sollte sie das tun und dann beim Schießen keine? Also weißt du, was ich meine?
Nee, absolut. Und das ist nämlich eine Frage, die für mich jetzt wirklich absolut irrational ist. Das wird nur wirklich niemand machen. Also ich hatte ja vorhin noch den Gedanken mit dem Kissen vors Gesicht halten. Das kann ich sogar verstehen vielleicht, ja. Das ist dann nicht so direkt, nicht so rabiat, nicht
absolut.
So brachial und so, ne. Kann ich alles verstehen. Würde für mich ein bisschen vielleicht zumindest auch erklären, warum im Gesicht keine direkten Schmauchspuren sind oder beziehungsweise kein Blutspratzer an der Kleidung, an den Händen und so. Das würde es für mich leicht erklären. Aber es gibt nun wirklich weder einen Grund, warum man das mit den Handschuhen machen sollte, der in irgendeiner Form irgendwie begründbar wäre, noch würde das jemand machen?
Zumal auch keine Handschuhe gefunden wurden. Also sie hätte dann irgendwo anders behandschuht, diese Waffe laden müssen. Das ist.
Um die dann die ganze Zeit so zu tragen,
Genau.
ne? Damit nur diese. Nee, okay. Das ist natürlich für mich was ganz anderes jetzt. Dann kann sie eigentlich wirklich nur jemand anders gewesen sein.
Ja.
Jemand, der Handschuhe trug, ja, der. Boah, also mich reizt es natürlich schon herauszufinden, worum es da ging. Also was da
Und
los war, was es für eine
vielleicht,
Person
vielleicht
war.
mussten ihre Kleider verschwinden, weil die doch irgendwie oder weil die Person doch Angst hatte, dass die irgendeine Identifikation ermöglichen würden oder zumindest eine Spur. Man kann ja durchaus herausfinden, auch damals schon, wo sind Sachen gefertigt worden, wo wurden die verkauft. Man hätte zumindest irgendwie eine Region eingrenzen können.
Auf jeden Fall. Also gerade wenn es jetzt irgendwelche limitierten Auflagen waren oder sowas, ne? Dann kriegt man das bestimmt heraus.
Ja, also wie gesagt, da sind mir zu viele Punkte. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es irgendwie sowas Hochtrabendes war wie eine Geheimagentin. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz banale Lösung war, dass es vielleicht einfach eine Frau war, die da ein liebes Wochenende mit einem Mann verbringen wollte, der vielleicht verheiratet war oder aus irgendwelchen Gründen verhindern musste, dass diese Liaison bekannt wird und sie dann getötet hat. Wie gesagt, es spricht ja auch dafür, dass sie mit einem Mann irgendwie da zumindest interagiert hat. Also dass die Chefin an der Rezeption das vermutlich gesehen hat, das Herrenparfüm in ihrem Zimmer. Gut, sie könnte auch als Frau Herrenparfüm gemocht haben. Das ist ja auch nicht vollkommen abwegig. Und diese Zeitung in ihrem Zimmer, die an ein anderes Zimmer geliefert worden ist. Also sie scheint ja schon irgendwie mit irgendwem interagiert zu haben.
Ja, und trotzdem muss ich sagen, das ist natürlich, gut, man hat damals mehr Zeitung gelesen als heute und das war mit dem Internet nicht so wie heute, dass man jederzeit online Ausgaben lesen konnte. Das war schon was Besonderes, eine internationale Zeitung dann in der Hand zu halten. Nichtsdestotrotz glaube ich doch, dass ein Mörder mal einigermaßen clever ist, seine 7 Sachen
Ja,
zusammenzuhalten und eben sowas dann nicht dort zu
das könnte er
lassen.
ja übersehen haben, beziehungsweise er könnte gedacht haben, dass die Zeitung keine Spur zu ihm darstellt. Und da gibt es noch einen Punkt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber diese Zeitung war USA Today, die an dieses andere Zimmer geliefert wurde, wo man allerdings nicht nachvollzogen hat, wer da gewohnt hat. Und der Mann, mit dem die Rezeptionistin sie gesehen haben will, also den sie mit ihr in Verbindung gebracht hat, hat in der Lobby Dollar in Kronen getauscht. Also das spricht auch dafür, dass der irgendwie vielleicht Amerikaner war oder da irgendwie eine Verbindung besteht.
Ja. Ja, also für mich schreit es auch danach, dass es echte Fehler in den Ermittlungsarbeiten gab. Also wie kann man denn diesen Typen nicht weiter verfolgen, um herauszufinden, wer das war? Vielleicht war es wirklich eine ganz einfache Beziehungstat, wie soll man sagen, vielleicht haben die sich wirklich dort spontan kennengelernt und da vielleicht eine Liaison gehabt und sie wollte es irgendwie auspacken, hat mit irgendwelchen Dingen gedroht und er hat sie kurzerhand erschossen, weil er die Pistole, warum auch immer, bei sich hatte. Da gibt es ja auch 1000 mögliche Gründe und somit hat sich der Fall schon. Vielleicht war es das. Aber wenn es so war, muss man sich wieder fragen und es war derjenige, der ausgecheckt hat, der erzählt hat, dass er irgendwas Komisches gehört hatte, dann wäre es ja auch seltsam, warum soll man jemanden erschießen, um dann im nächsten Moment unten bei der Rezeption zu sagen, ey, da ist was
Wie gesagt,
passiert. Also.
das war nur in einer Quelle zu finden. Diese Information würde ich nicht als hundertprozentig gesichert ansehen.
Na gut.
Und ja, man kann
Aber.
vielleicht unterstellen, dass da nicht alles hundertprozentig optimal gelaufen ist, was die Ermittlungsarbeit angeht. Es gab auch eine Doku, die habe ich mal vor einiger Zeit gesehen. Da erinnere ich mich dran. Und da kam ein pensionierter Polizist und auch der damalige Gerichtsmediziner zur Sprache. Und beide haben gesagt, dass sie damals vollkommen überrascht waren, dass das Ganze so schnell als Selbstmord eingestuft wurde. Also das kam selbst für Leute, die daran gearbeitet haben, sehr überraschend.
Ja, also interessant, ne? Wer weiß, was es für eine Persönlichkeit vielleicht gewesen ist, ein US-amerikanischer Botschafter oder keine Ahnung. Also vielleicht jemand mit Namen und Rang, der vielleicht dann auch an so eine professionell hergerichtete Pistole kommen konnte. Denn eines ist mal klar, hätte er die Pistole mitgenommen, dann wäre klar gewesen, dass es einen Mörder gab. Und so musste er quasi die Pistole da lassen, um es so aussehen zu lassen, dass es Selbstmord war.
Vielleicht war es auch ihre Waffe. Also es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit und auch es gibt auch diese Theorie, dass sie vielleicht irgendwie so eine Art Edel Call Girl war, so eine Edel Escort Dame. Und in dem Bereich ist es ja nicht abwegig, dass sie vielleicht eine Waffe besessen hat, um sich verteidigen zu können. Ich habe eine Statistik gelesen vor einiger Zeit, dass Frauen, die Sexarbeiterinnen sind, ein 18 Mal so hohes Risiko haben, Mordopfer zu werden, wie Frauen, die nicht in diesem Bereich arbeiten. Also
Krass.
es ist schon ein sehr, sehr gefährlicher Beruf, ein sehr gefährlicher Bereich, weil man ja letzten Endes oft irgendwo verschwiegene Treffen hat und diesen Menschen unter Umständen ausgeliefert ist. Also die Überlegung, dass so eine Frau sich vielleicht bewaffnet, um sich im Zweifelsfall verteidigen zu können, ist gar nicht abwegig. Und dann, je nachdem, aus welchen Kreisen sie diese Waffe hat, kann das durchaus halt auch eine sein, die diese professionelle Bearbeitung erfahren hat, von der wir eben gesprochen haben. Und es kann sein, dass das einfach diesem Mann in die Karten gespielt hat, dass er ihre Waffe entdeckt hat und dann einfach improvisiert hat und sie damit erschossen hat.
Ja, das scheint mir tatsächlich eine sehr logische Theorie zu sein. Also für mich passt das bisher noch am besten zusammen, weil das nämlich erklären würde, sagen wir, es war wirklich jemand mit einem gewissen Namen, und das war eine komplett geplante Undercover Call Girl Aktion. Das würde Sinn machen, dass sie deswegen nur an verschiedenen Nächten das Zimmer verlassen hat. Es würde deswegen Sinn machen, dass sie vielleicht auch nicht so viel Geld hatte und deswegen das gegessen hat, was sie gegessen hat. Und warum sie so verschiedene extravagante Kleidungsstücke hatte, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt. Und warum auch der Fall relativ schnell ad acta gelegt wurde, weil man vielleicht wusste, wer dieser Mann war. Und wo es herausgefunden hat, damals gab es auch Überwachungskameras und so, und man einfach nicht wollte, dass es an die große Glocke gerät. Würde dann nur noch die Frage bleiben, was mit den Klamotten passiert ist.
Wie gesagt,
Und
vielleicht sollte das die Identifikation erschweren. Vielleicht hatte er Angst, dass er darauf Spuren hinterlassen hat bei irgendwelchen Spielen,
ja.
keine Ahnung.
Genau, das kann ich mir nämlich vorstellen, dass genau das ist, dass es ja irgendwelche DNA-Spuren hinterlassen hat, möglicherweise auf irgendwelchen Schuhen, Kleidungsstücken, bei irgendwelchen
Und
Sadomaso-Geschichten, wie auch immer, man weiß
nun ist
es
es
nicht,
natürlich nicht
ja.
so, dass, also 95 war natürlich die DNA-Technik noch nicht so ausgereift wie heute, aber das war durchaus eine Zeit, wo das durch Berichterstattungen, auch durch Fernsehberichte immer mehr auch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist, dass es diese Technik gibt. Also das würde dann daher auch Sinn ergeben, dass dann da vielleicht er einfach sicher gehen wollte, dass diese Sachen verschwunden sind. Und wenn ich so drüber nachdenke, diese Sexarbeiterinnen-Theorie könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass es keine Identifikation gab. Das sind ja oft Leute, die so ein bisschen nicht verwurzelt sind, die vielleicht auch mit ihren Familien gebrochen haben. Also es ist jetzt auch sehr viel Klischee dabei bei dem, was ich sage, aber es ist nicht abwegig, ja, dass es Leute sind, die so ein bisschen vielleicht für sich sind.
Auf alle Fälle und die vielleicht auch aus einem komplett anderen Land kommen, als man vielleicht meint, keine Ahnung, Slowenien oder so und einfach eine gewisse Sprachbegabung hatten und deswegen vielleicht auch Englisch ganz gut sprechen konnten und aus irgendeinem Grund sich der Akzent deswegen Deutsch angehört hat.
Das
Keine
würde auch
Ahnung.
erklären, warum sie nicht identifiziert wurde. Also es kann durchaus ja sein, dass Leute aus dem Gewerbe sie identifizieren könnten, aber man möchte halt nicht gerne mit der Polizei zu tun haben.
Genau. Und sagen wir mal, sie hatte wirklich eine schwierige Kindheit, um das jetzt mal noch ein bisschen weiter fortzuführen, diesen Gedanken, und kommt aus irgendeinem osteuropäischen kleinen Land, wo sie vielleicht in Heimen aufgewachsen ist.
Ich dachte auch,
Nein, jetzt, also ich will es jetzt nicht
ich
auf die,
dachte auch ans
ich will es jetzt
Heimkind.
nicht.
Also ich meine, klar, wir werfen.
Ja, ich will es. Ich will es auch nicht kitschig machen, sorry, aber den Satz will ich zu Ende bringen. Sondern mir geht es darum, dass das zumindest erklären würde, dass wenn sie jetzt irgendwo in einem Land, wo zu diesem Zeitpunkt nicht recherchiert wurde, einem Zeitpunkt, wo es noch kein Internet gab, das heißt, es ging noch nicht so durch die breite Medienlandschaft und durch die ganze Nation im Prinzip, sondern halt wirklich, man las, was in der Zeitung stand, was in dem Fernsehen berichtet wurde, und in diesem Land wurde eben nicht darüber berichtet, und dann war sie vielleicht zusätzlich ein Heimkind und war ja jetzt nur auch schon Anfang 20, das heißt, sie hat sich schon optisch ein bisschen verändert und war vielleicht in einem Heim, in dem, also entweder vielleicht grundsätzlich vielleicht auch nicht unbedingt ein guter Umgang herrschte mit den Kindern, oder auf der anderen Seite die Erzieher dort vielleicht einfach auch schon älteren Jahrgangs sind, so dass sie gar nicht mehr solche Medien verfolgen oder sich so gut zurückerinnern können. Das alles würde ja quasi auch nochmal so deine Theorie von eben bestätigen oder untermauern, dass das eine Person war, die so ein bisschen entwurzelt ist oder entwurzelt war und so ein bisschen Nobody und als Nobody durchs Leben gegangen ist und deswegen halt niemand danach krät, wo sie denn verblieben ist. Weil das ist ja auch so eine Frage. Normalerweise, wenn jemand verschwindet, dann gibt es ja mal irgendwen doch, der mal sagt, hey, hallo, wir suchen da jemanden.
Genau. Ich meine, klar, wir werfen jetzt hier natürlich mit wilden Spekulationen um uns und natürlich bedienen wir hier auch wilde Klischees. Ja, ich meine, Osteuropa, Heimkind, was weiß ich was. Aber das, man hat ja relativ wenig, mit dem man arbeiten kann in diesem Fall. Und ich muss sagen, für mich ergibt dieses Szenario so oder so ähnlich am meisten Sinn. Halt auf jeden Fall mehr Sinn als irgendeine obstruse Geheimagentengeschichte. Zum einen, weil ich glaube, dass solche Dinge diskreter ablaufen. Zum anderen, weil ich mir nicht sicher bin, was eine Geheimagentin 3 Tage im Oslo Plaza mit Kartoffelsalat und Bockwurst machen sollte. Also das wirkt jetzt auch nicht so, als ob sie da irgendeine Mission gehabt hätte, wenn du verstehst, was ich meine.
Nee, ganz genau. Und wenn wir bei dieser Theorie, dieser Herkunft dieser Person bleiben, dann ist eben so eine einfache Küche absolut wieder logisch und konsequent, weil sie, weil es das vielleicht ist, tatsächlich erstens, was sie bezahlen kann. Vielleicht konnte sie sich mehr bezahlen, aber vielleicht wollte sie auch einfach nichts anderes haben, weil das etwas ist, was sie gerne isst. Und dann sind wir wiederum durchaus bei diesen Staaten, wo so, wo im Prinzip gerne, sagen wir mal, gut bürgerliche Kost gegessen wird, und zwar von Männlein und Weiblein.
Aber da muss ich auch gerade nochmal sagen, ich meine, wir haben uns jetzt hier wirklich reingesteigert in diese Spekulationen, und ich könnte ewig weitermachen, weil ich jetzt auch wirklich irgendwie, ich bin echt heiß wie Frittenfett, und man kann ja diese Theorie immer weiter spinnen und findet immer noch mehr Punkte, die dafür sprechen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was die Leute, die zuhören, vielleicht für Theorien haben und vielleicht für Punkte ansprechen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Das kann man wunderbar auf Instagram machen, irgendwie unter dem Post. Ich bin gespannt, ob da was bei rumkommt und ob wir vielleicht irgendwie verflucht werden, weil wir so tief in die Klischeekiste gegriffen haben. Aber wie gesagt, das ist einfach so der Weg, der sich in meinem Kopf dann so eingeschlagen hat.
Auf jeden Fall. Also ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt einen Abschluss finden sollten und gerne unsere Gedanken mal so in die Welt streuen, um zu gucken, ob sie irgendwo Anklang finden oder vielleicht Leute ganz andere Meinungen haben und das alles verwerflich finden, was wir von uns gegeben haben. Wir sind ja auch so ein bisschen von Hütchen auf Stöckchen gesprungen und haben, also zumindest ich habe meine Meinung ja nochmal schlagartig geändert. Was ich aber noch sagen möchte, ist, also wir würden uns ja darüber freuen, wenn es hier und da einfach Anmerkungen gibt, Kommentare, Hinweise oder auch ein Feedback zu uns hier als Podcast. Gerne mit einem positiven Kommentar, einem Like oder wie auch immer versehen, was möglich ist auf der Plattform, wo auch immer wir uns dann befinden werden. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen.
Du hast vollkommen recht, wir sind vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Aber ehrlich gesagt, ich genieße das. Also ich genieße das, dieses Gedanken schweifen lassen mit dir und dieses Austauschen, nachdem man so die Fakten vorgestellt hat. Das ist eigentlich so mein Lieblingsteil, wenn wir aufnehmen, weil klar, ich habe meine Gedanken dazu. Du kennst die Fälle im Vorfeld nicht und es ist dann echt interessant, was da so aus dir rauskommt und was wir dann vielleicht auch so zusammen für Gedanken aufkommen. Also auch wenn wir da abschweifen, ich fand das mal wieder sehr schön.
Ich auch, finde ich genauso, wie du sagst. Und ich hatte so nach 17 Minuten das Gefühl, bin jetzt echt mal gespannt, was mich jetzt hier noch von Koloss erwartet. Was kommt jetzt noch, ne? Und nach 30 Minuten dachte ich mir, okay, sind wir jetzt irgendwie durch? Ist jetzt irgendwie nicht so spektakulär. Und am Ende jetzt, wie wir so ein bisschen, sagen wir mal, improvisiert gefreestylt haben oder beziehungsweise einfach mal so ein bisschen Hobbydetektive gespielt haben, fand ich jetzt insgesamt auch eine richtig geile Folge. Und naja, eine Sache habe ich von vornherein zurückgehalten, muss ich ganz offen sagen.
Okay.
Ich bin dir relativ früh ins Wort gefallen und habe dann aber meine Gedankenströme so ein bisschen unterbrochen, weil ich dachte, das war jetzt
Jetzt habe ich
unpassend.
Angst.
Ich möchte es aber durchaus noch rauslassen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie weiß, wer es war oder so,
Okay.
ne? Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass Achtung, Verschwörungstheorie, das Zimmer 2805, die Quersumme von 28 und 5 ist, ihr wisst Bescheid, ne?
Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
Es ist die 23.
Ist das so?
Ja, 28 minus 5 sind 23.
Mind blown. Dann
Bäm.
kommen wir irgendwann in einem anderen Rahmen noch zu einem anderen sehr, sehr bekannten skandinavischen Wortfall, wo auch die 23 eine Rolle spielt. Aber das springt jetzt total in den Rahmen und ich will auch nicht jetzt in diese Schwurbler-Querdenker-Ecke Rabbit Hole abdriften. Aber wir sollten darüber jetzt im Anschluss sprechen. Vielleicht noch bei einem Bierchen noch kurz die Gedanken austauschen, nachdem wir hier die Sendung beendet haben. Ja, geil. Es war wieder schön mit dir. Ich hoffe, es hat nicht nur mir gefallen, sondern auch dir und auch den Menschen, die uns zuhören. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was da so für Gedanken rüberkommen zu dem Fall. Und dann möchte ich mich verabschieden und allerseits noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, was auch immer wünschen.
Dem schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.